Liebe Manova-Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zum Thema Moral und Hypermoral. Wie immer an meiner Seite der liebe Aaron Mohrhoff. Hallo Aaron, ich grüße dich.
Ja, hi Sven, ich freue mich extrem auf die Sendung. Wir haben ein spannendes Thema vorbereitet und ja, heute fast schon eine erste Frühlingssendung hier, die wir zusammen aufzeichnen. Ich habe richtig Lust.
Und dazu haben wir, wie so oft, zwei super spannende Gäste. Ich begrüße zum einen den Autoren, bildenden Künstler, Maler, Heilpraktiker und Mediziner Raimund Unger. Ich grüße dich, Raimund. Hallo.
Und wir freuen uns, Charles Fleischhauer in der Runde zu haben. Charles, du bist Religionswissenschaftler, Heilpraktiker und Hypnosetherapeut und vereinst da ja interdisziplinär viele spannende Interessen. Davon werden wir heute sicherlich Gebrauch machen können. Hallo auch an dich in die Runde.
Ja, ich freue mich auf unser Gespräch.
In den letzten Jahren hat man hierzulande massiv den Eindruck, dass Moral aufbauend auf sogenannten Werten Rationalität zunehmend ersetzt hat. Und ja, wie so oft treiben es die Deutschen damit auf die Spitze. Und für den aufmerksamen Beobachter ist allerdings offensichtlich, wie vor allem Politik und Medien auf unhinterfragte Hypermoral setzen, um indirekt wirtschaftliche Interessen von globalistisch agierenden Großkonzernen zu bedienen oder durchzusetzen. Der Pöbel frisst das ihm vorgesetzte Mal noch und darf unhinterfragt den Zahlmeister spielen. Zäsuren kann man je nach Gusto 2015, 2020, 2022 oder vielleicht auch 2001 setzen.
Ja, wir haben diesem Thema Moral ja jetzt mal eine ganze Sendung gewidmet. Demnach können wir uns dem Begriff ja ruhig mal ein bisschen ausführlicher nähern. Frage deswegen an euch beide, wie würdet ihr den Begriff Moral denn zunächst mal einordnen? Was bedeutet er für euch? Und vielleicht könnt ihr auch irgendwie im Groben auf die Entstehungsgeschichte eingehen oder auf mögliche Abgrenzungen, zum Beispiel zu Ethik oder zu Religion. Charles, lass uns doch mal gerne vielleicht zu Anfang wissen, welche Gedanken dir da assoziativ kommen.
Ja, wenn wir über Moral sprechen, machen wir natürlich ein riesengroßes Fass auf. Wenn man den Studiengang Philosophie sich beispielsweise anguckt, dann nimmt die Ethik einen ganzen Teilbereich ein, wo man verschiedene moralische oder ethische Positionen von Philosophen diskutiert. In der Religion spielt Moral eine große Rolle. Aber auch für Menschen, die jetzt weder religiös sind noch sich mit Philosophie befassen, spielt Moral eine Rolle. Also Moral ist ja so etwas, ein bisschen könnte man vielleicht sagen, wie der Maßstab und unsere Handlung, den man anlegt, mit dem man Handlungen bewertet. Und ohne Moral könnten wir in der Gesellschaft gar nicht existieren als Menschen. Ich glaube auch, dass eine Art moralischer Sinn uns angeboren ist. Das ließe sich natürlich diskutieren. Und das ist ein unheimlich weites Feld. Jetzt haben wir heute als Oberbegriff Moral und Hypermoral, wo eigentlich die Instrumentalisierung von Moral oder einer Scheinmoral durch die Politik und die Wirtschaft thematisiert wird. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und wenn du mich persönlich fragst, ich glaube, dass jeder Mensch eine Art inneren Kompass der Moral hat, der sich vielleicht aus Verstand und Gewissen speist, wenn die miteinander harmonisiert sind, und der durch unsere Anbindung eigentlich an Gott oder höhere geistige Sphären darüber funktioniert. Wir haben seit der Aufklärungszeit ja dieses Phänomen der Säkularisierung. Wir leben auch in einer stark entgeistigten Gesellschaft, würde ich so behaupten. Und ich glaube, dass viele Menschen, was Moralität anbelangt, irgendwie in so einer Art Vakuum zurzeit existieren. Und dass dieses Vakuum bewusst gefüllt wird von Machtstrukturen mit Scheinmoralitäten, die eigentlich Herrschaftsinstrumente sind. So würde ich das mir jetzt mal grob von außen alles eingrenzen, wir können dann ja noch ins Detail gehen.
Danke.
Ja, Also ich kann mich da nur anschließen, was Charles eben gesagt hat. Ich glaube auch, dass es eine genuine, eingeborene Wertekompass beim Menschen gibt, der archetypisch veranlagt ist, also dass wir bestimmte Dinge nicht tun, das, was Urvölker als Tabu bezeichnet haben, dass diese ganzen Dinge angelegt sind und dass man nicht, dass man sozusagen einen inneren Kompass hat. Es ist nicht gut, Sex zu haben mit den eigenen Kindern. Es ist nicht gut, Tiere zu quälen oder Menschen zu töten oder verschiedene andere Dinge zu tun, die wir als grausam und schrecklich empfinden. Das ist ein innerer Moralkompass, wo eigentlich jeder gesunde Mensch genau weiß, wenn ich diese Grenze überschreite, dann mache ich etwas Schreckliches. Ursachen, warum wir so empfinden, das wäre jetzt ein unheimlich weites Feld. Das lässt sich so schnell nicht erklären. Es geht ja hier aber auch, glaube ich, in dieser Runde eher um den Missbrauch von Moralen. Also, dass man im Grunde genommen die beiden Philosophen, die da sehr kluge Sachen zugeschrieben haben, sind Michael Andrik, der jetzt gerade aktuell ein Buch rausgebracht hat, und Alexander Grau, der das Buch Hypermoral geschrieben hat. Und bei Alexander Grau ist es tatsächlich so, dass er sagt, dass irgendwann die gesetzten Moralen, die wir sozusagen genuin archetypisch fühlen, irgendwann nach der Moderne über Ratio überschrieben wurden. Dann gab es den Beruf der Ethiker, die versucht haben, in der Ethik Moral zu begründen und rational fassbar zu machen. Und er sagt so ein bisschen zynisch, eigentlich ist aus den Ethikern ist ein Spezialist entstanden, ein Spezialberuf, nämlich die Intellektuellen, die im Grunde genommen jetzt ehemals Glaubenssätze, die man eigentlich gar nicht richtig begründen konnte, nachträglich einordnen, einsortieren und sozusagen für die Gesellschaft fassbar machen. Und damit verbunden ist auch, dass man eigentlich ehemals Glaubenssätze, die man mehr oder weniger nur gefühlt hat, versucht hat, rational zu begründen. Und dann sind wir bei der Frage von richtig und falsch. Das heißt also, wir können an Moral erstmalig, was wir früher diffus gefühlt haben, bekommt jetzt einen Wert im Sinne von, das ist richtig und das ist falsch. Und diese Festlegung, diese binäre Festlegung, dass wir sagen können, es gibt nur die und die richtige moralische Haltung und alle, die dagegen sind, sind sozusagen amoralisch, das macht die Tür zum politischen Missbrauch auf. Und wir haben jetzt ja genau diesen Zustand, dass eben deswegen der Begriff Hypermoral, dass ehemals eigentlich positive und gute Moralen, die der Mensch als Kompass braucht und die genuin eingeboren sind, längst diese Sphäre verlassen haben und zum politischen Missbrauch benutzt werden. Das Gefühl, wenn man eine Moral meinetwegen in einer Naturgesellschaft überschritt, also übertritt, eine Tabu übertritt, das löst Scham aus und das löst den Ausschluss aus der Gruppe aus. Und wenn man das jetzt politisch nutzt, also indem man in der Lage ist, große gesellschaftliche Gedankenmeme vorzugeben, die mit einer Moral zu belegen und zu sagen, alle, die diese Werte, die Wahrheit, die wir jetzt festgestellt haben, hinterfragen, dann können wir das gleiche Schamgefühl evozieren wie bei einer Urgruppe, wo man Tabus begeht. Und das wird politisch rauf und runter missbraucht als Machtinstrument.
Eine wichtige Durchsage, bevor es mit der Sendung weitergeht. Uns von Manova wurde das Bankkonto gekündigt. Das bedeutet für alle Spender, die uns per Dauerauftrag unterstützen, erst einmal vielen Dank. Ohne Ihren Support wäre die gesamte Arbeit von Manova nicht möglich. Damit uns Ihre finanzielle Unterstützung auch noch nach Ende April, ab Anfang Mai erreicht, dazu müssen Sie möglichst bald aktiv werden und Ihren bestehenden Dauerauftrag umändern auf unsere neue Bankverbindung. Die finden Sie sowohl hier eingeblendet als auch unten in der Videobeschreibung. Das gilt im Übrigen nicht für die Spender, die uns per Spendenformular unterstützen. Auch Ihnen gebührt ein großer Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun weiterhin viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der nachfolgenden Sendung.
Raimund, du hattest gerade das Stichwort gegeben, Alexander Grau, Hypermoral, er rekurriert ja dabei auf Arnold Gehlen und er hat, glaube ich, auch das Buch geschrieben, Hypermoral, ich meine 2017 oder 2018. Und ja, Moral ist eben absolut geworden, es gibt ein Gut oder ein Böse und es geht eben nicht mehr unbedingt um Fakten oder Interessen. Also es geht natürlich schon um Interessen, aber die werden verschleiert. Und ich habe immer so das Gefühl, in Deutschland ist das nochmal so was Besonderes. Und du hast dich ja in deinen letzten Büchern, also vor allem im Buch Das Nachkriegstrauma und nee, Die Wiedergutmacher, Das Nachkriegstrauma und die Flüchtlingsdebatte aus dem Jahr 2018, hast du dich besonders stark mit diesen aus meiner Sicht deutschen Moralvorstellungen auseinandergesetzt. Und ich hau jetzt einfach mal die Frage rein. Was läuft hier eigentlich in diesem Land falsch, dass man heute noch eben auf Ereignisse rekurriert, die 70, 80 Jahre her sind, obwohl von diesen sogenannten oder von den Tätern damals gar keiner mehr am Leben ist und es zumindest so scheint, als ob ein Großteil unserer Politik noch aus diesen Ereignissen von vor 70, 80 Jahren aufbaut? Hast du dazu eine Antwort? Also ich habe dein Buch gelesen, vielleicht kannst du es irgendwie
Ja,
kurz auf
also da
den.
würden wir jetzt natürlich ein ganz weites Feld aufmachen, ne? Also weil es ist natürlich so, dass man vielleicht, um die Brücke zu bauen bei dem Thema Moral, also Moralisierung, es geht ja nicht um Moral, sondern es geht um den Missbrauch. Michael Andrik schreibt von einem Regime des Moralismus. Das heißt, es hat sich ein bestimmter Duktus eingeschliffen, wie man politische Narrative nicht mehr auf der Sachebene verhandelt, sondern wie man von der Sachebene zu einer persönlichen Beschämung im Grunde genommen kommt, wenn man diese Ebene nicht teilt. Also wenn man sagt, das einzig Richtige ist jetzt den Kampf gegen den Klimawandel aufzunehmen und die vollkommen klar, die einzige Wahrheit, die gilt, ist, dass das CO2 schuld ist und dass der menschengemachte Exposition von CO2 schuld ist. Und wer das hinterfragt, der ist sozusagen nicht mehr im Spiel. Oder wer eine andere Einstellung zur Waffenlieferung in die Ukraine hat, ist ein Unmensch, weil er den zweiten Hitler nicht stoppt, der ansonsten nach Europa durchmarschiert. Und so könnten wir jetzt also alle großen Narrative durchgehen, die nicht mehr auf der Sachebene diskutiert werden, sondern in einem Bypass moralisch abgekürzt werden. Und die anderen werden, die nicht dieser Meinung sind, werden delegitimiert. Wenn man diesen Vorgang sich mal genauer anguckt, dann stellt man schon fest, dass es im Grunde genommen eine schwarzpädagogische Ansprache ist, die ja oft auch von nicht sehr reifen Eltern gegen ihre Kinder benutzt werden. Im Politischen nennt man das dann Paternalismus. Das heißt also, es wird von oben eine elterliche Ansprache inszeniert und gesagt, also jeder weiß das, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist jetzt das Richtige und das gilt es politisch umzusetzen. Die große Frage ist immer, wenn eine solche Frequenz in dem Wording benutzt wird, also so eine elterliche, paternalistische, hypermoralische Frequenz, dann braucht es ja ein Gegenüber, das das mit sich machen lässt, wo man wirklich sagt, auf welche Ohren trifft das eigentlich? Einen Erwachsenen kann man so nicht ansprechen. Und mein Thema ist, warum, für mich ist das am offensichtlichsten geworden, diese hypermoralische Ansprache unter Angela Merkel. Weil wenn man sich mal anguckt, wie Angela Merkel Politik gemacht hat, dann waren das, ob das der Kernkraftausstieg war oder die Bankenrettung oder die Flüchtlingskrise, das waren alles massiv hypermoralisch geframte Agenden, die aber von einer bestimmten Mehrheit aufgenommen wurde, akzeptiert wurde. Also es gab da keinen Aufschrei und gesagt, sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit dem Souverän des Volkes? Diesen Aufschrei gab es nicht, sondern es wurde ganz selbstverständlich in die Spur gegangen und es wurde gekuscht. Und deswegen habe ich in meinen Büchern die generelle Frage nach der Reife der Gesellschaft gestellt. Und da ist mein Spezialthema, das war jetzt ein weiter Bogen, mein Spezialthema ist tatsächlich eine These, dass die Generation der Babyboomer, zu der ich mich ja selber zähle, nicht wirklich ausreifen konnte, weil sie Eltern hatte, die den Krieg noch erlebt haben, die meistens Kinder im Krieg waren und die im Krieg ein Schocktrauma erlitten haben, das sie später in ein Entwicklungs- und Beziehungstrauma bei ihren eigenen Kindern umgewandelt haben, weil sie eine bestimmte Nähe und Emotionalität nicht ausgehalten haben. Und das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, weil das wäre wirklich ein eigenes Thema, wie das funktioniert. Aber meine Grundthese ist, dass Viele Babyboomer dadurch in ihrer Entwicklung stecken geblieben sind und dadurch sehr empfänglich sind für diese paternalistische Ansprache. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass die Hochzeit von Merkel, die ja jetzt schon wieder wirklich 18 ist, fing vor immerhin 18 Jahren an, wenn man sich da die Amtsstuben angeguckt hat und die Führungskräfte in den Parteien, aber auch in den Redaktionen der Massenmedien, dann saßen dort am Drücker meine Generation. Das waren in der Regel Babyboomer. Und die haben sehr willfährig und sehr wohlwollend auf diese paternalistische Ansprache reagiert. Also die konnten mit dieser Hypermoral sehr viel anfangen im negativen Sinne.
Nicht umsonst wurde Merkel auch Mutti genannt.
Ganz genau.
Ja, Charles, ich will dir auch gleich das Wort geben. Mir fällt gerade nur ein, auch dieser Begriff, den sie geprägt hat, alternativlos. Das ist eine Art und Weise, wie ein Vater mit seinem Kind redet. Also das gibt es
Genau.
jetzt nicht, du gehst jetzt ins Bett, aber nicht, wie man mit dem Souverän des Volkes, wie du es gerade gut gesagt hast, spricht. Weil jetzt auch der Begriff Trauma fiel, Charles, und du ja auch therapeutisch arbeitest. Ich will dich nicht stoppen, falls du direkt anknüpfen wolltest.
Es
Ansonsten.
gäbe so viele Anknüpfungspunkte. Eigentlich in meinem Kopf habe ich gerade fünf verschiedene Themen, wo ich denke, das könnte man ansprechen. Was ich auch auf jeden Fall gerne noch mal so ein bisschen hier so in unser Gespräch mit einbringen würde, ist die Sicht auf die Historie. Wenn wir das mal länger betrachten, wir in Deutschland waren ja bis beinahe vor kurzem noch das Teil des sogenannten christlichen Abendlandes. Das heißt, Vorstellungen des Christentums und der Kirche haben über Jahrhunderte diese Kultur geprägt. Und auch dort wurde Moral als Herrschaftsinstrument benutzt. Denken wir jetzt nur an den Ablasshandel und solche Sachen. In der christlichen Moralität ist es aber so, dass derjenige, der moralische Normen verletzt, der Sünder, die Möglichkeit hat, zumindest beim Katholizismus durch die Beichte Vergebung zu erfahren. Und ich finde, dass wir jetzt aber im 20. Jahrhundert, auch gerade durch die Geschichte der Weltkriege und des Nationalsozialismus, irgendwie so eine Art Verzerrung dieses Modells haben. So wie es früher die Erbsünde gab, so gab es jetzt gibt es jetzt so eine ewige Schuld der Deutschen, nur dass es keine Erlösung gibt. Es gibt keine Möglichkeit, moralisch in irgendeiner Form diesen gigantischen Schuldberg aufzulösen, ihn abzutragen. Es gibt auch keine Möglichkeit irgendwie der Reue. Das wird zwar öffentlich so zelebriert, aber mehr beinahe schon wie so ein Perpetuum mobile. Also das gewinnt immer mehr an Energie, habe ich das Gefühl, je länger das läuft. Und insofern haben wir ja schon auch von dieser Seite eine Art von oben verordnete Schuldkultmoral, die auf die Mitglieder dieser Gesellschaft wirkt. Und da haben wir den Themenbereich mit der Massentraumatisierung durch den Krieg ja noch gar nicht angesprochen. Das kommt ja auch noch hinzu. Aber wir haben ja auch immer wieder dieses Phänomen, dass wenn dann jemand sich in irgendeiner Form mal nicht konform äußert in Deutschland, dass er schnell seine Ämter niederlegen muss oder sich öffentlich Reue tun muss. Also es ist wie so eine öffentliche Beichte, nur dass niemals die Erlösung folgt. Also und das wiederum liegt aus meiner Sicht daran, dass diese ganze Moralität sich ja nicht aus einer Religiosität speist, wo es um eine Anbindung an Gott geht und ein Sündenverständnis, was man darüber erklären könnte, sondern um eine säkular begründete Schuld.
Ich gebe ja zu, ich habe mich auch mit Alexander Grau beschäftigt zur Vorbereitung auf die Sendung, weil es einfach so auf der Hand liegt. Er hat da wirklich ein Standardwerk vorgelegt mit Hypermoral, was auch prophetisch daherkommt, weil ich habe mir jetzt auch nochmal seinen Vortrag angehört in der Bibliothek des Konservatismus aus dem Jahr 2018, was wirklich beeindruckend ist aus der Perspektive, dass er da ja quasi Corona und diesen ganzen Klimawahn und so noch gar nicht absehen konnte, ihn aber doch theoretisch vorweggenommen hat. Hört sich also eigentlich an, obwohl er 6 Jahre alt ist, der Vortrag, als wäre er von diesem Monat. Und er geht ja in seinem Denken auch darauf ein, also Alexander Grau jetzt, dass Moral eben auch mit nichts Tieferem begründet wird als der Moral selbst und hält es für ein großes Manko. Das heißt, Moral bedient sich die ganze Zeit so eine Art Zirkelschluss. Die AfD ist zum Beispiel abzulehnen, weil sie eine Nazi-Partei ist, und sie ist eine Nazi-Partei, weil zu dieser Beurteilung kommen Regierung, Medien und Verfassungsschutz. Und diese Institutionen wiederum haben Recht, weil sie Recht haben. Also es ist, da kommt nie eine tiefere Ebene. Wer da irgendwie einsteigen will mit einem Gegenargument. Wir haben es auch gestern zum Beispiel erlebt. Es gab dieses TV-Duell von Höcke mit einem, den CDU-Mann von Thüringen kenne ich gar nicht, und Höcke wurde vorgestellt, also in einem neutralen Vogt, in einem neutralen TV-Duell wurde er vorgestellt mit, ja, hier auf der linken Seite Björn Höcke, der ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird, so und aus der AfD kommt, die ja als gesichert rechtsextrem gilt. Herzlich willkommen, Herr Höcke. Also das ist natürlich eine großartige Vorstellung eines Politikers in einer fairen Begegnung mit seinem Gegenüber. Was ich sagen will, ja, wir haben das ja auch erlebt, dass während der Corona-Zeit also wissenschaftliche, ökologische oder gesundheitliche Argumentationen gar keine Rolle gespielt haben, weil die Impfung zum Beispiel war einfach nur gut, weil sie gut war. Wer da einsteigen wollte mit dem Verweis auf seine körperliche Unversehrtheit, der hat nirgendwo andocken können. Ist es auch diese Argumentation, die so viele Leute gerade während der Corona-Zeit dann zur Weißglut getrieben hat? Dieses nicht mit Argumenten etwas greifen können?
Ja. Also genau das ist es. Es braucht sozusagen überhaupt keine Begründung mehr. Das ist eben das. Aber da sind wir dann sozusagen auch in dem Thema. Was ist die Wahrheit? Also wenn ich tatsächlich es schaffe, darüber habe ich ja auch schon viel gesagt und geschrieben, wenn ich es schaffe, eine ideologiefreie Ideologie zu erzeugen, indem ich sage, wir sind ja jetzt alle aufgeklärt und säkular und so und wir glauben alle nicht mehr an den Weihnachtsmann, also brauchen wir ein anderes Wahrheitssystem. Also wir haben eben nicht mehr die Kirche, sondern wir haben die Wissenschaftler und man will eben sich das an das Absolute halten und die Wissenschaftler tun so, als sei es eine Homogenität und eine Einigkeit. Und man übersieht dabei, dass die Wissenschaft längst im Hintergrund über ein wahnsinnig ausgeklügeltes System von Oligarchen und Philanthrokapitalismus natürlich eingekauft ist und Wahrheit macht. Also man kann das designen und man kann eben Interessen, wenn man sich eben die Vermögensverwalter anguckt, die planen über ja Dekaden. Und das ist wirklich klug gemacht. Und man kann über Dekaden eine Wirklichkeit aufbauen. Und man hat eben heute keine Priester mehr, die Wirklichkeit erklären, sondern die Wissenschaftler. Und ich kann eben ganz große Meme darüber setzen, die nicht mehr hinterfragbar sind. Also wo man einfach sagt, das ist ein ganz, ganz schlimmes Virus und wir werden immer wieder Pandemien haben, die ganz, ganz schrecklich sind. Und der Körper kann sich eigentlich nicht dagegen wehren. Zum Glück haben wir aber geniale Impfungen entwickelt. Oder das ist der Aggressor und es gibt da nur eins, wenn man da jetzt nicht gegenhält, dann bricht in Europa ein Krieg aus und so weiter und so fort. Das heißt, also ich kann die Wirklichkeit so framen, dass der Widerspruch wirklich lächerlich wirkt, wenn ich sozusagen vorher die Wirklichkeit maßvoll massiv gesetzt habe. Und die Frage, womit das steht und fällt, ob ich diese Wirklichkeit so setzen kann, so unhinterfragbar setzen kann, steht natürlich mit dem Gegenüber, dem ich das erzählen will. Und wer diese Persönlichkeitsentwicklung zum Erwachsenen nicht durchgemacht hat, der steigt an einem bestimmten Punkt aus, weil gegen diese Wahrheit zu widersprechen, hat einen unheimlich hohen Preis, weil man natürlich aus der Gruppe ausgeschlossen wird, weil man ein soziales Wesen ist und die Gruppe braucht und so weiter. Und wenn man merkt, 80% der Leute machen irgendwann nur noch so und sagen, ja, ganz klar, da gibt es nur noch die und die und die Wege, die man gehen kann. Und man ist da das einzige schwarze Schaf, dann ist das sozial ungeheuer hoch ausgepreist. Und auf dieser Ebene, also wo sozusagen die Infantilität der Gesellschaft einerseits gegeben ist, aus den Faktoren, die wir vorhin gesprochen haben, dass bestimmte Ausreifungsprozesse nicht gelaufen sind, über Traumata, über verschiedene andere Dinge, und auf der anderen Seite es definitiv den globalen Vorsatz gibt, oligarchischer Netzwerke dieses auszunutzen und, wie ich glaube, erkannt zu haben, Deutschland da auf diesem großen globalen Schachbrett auch massiv als Musterstaat zu nutzen, weil man bei den Deutschen irgendwie eine ja im Grunde genommen durch das, was auch Charles gesagt hat, eine Schwäche erkannt hat, die sich besonders für diese Inszenierung eignet. Also wo man, das kann man besonders leicht überschreiben in Deutschland. Und Deutschland ist nun mal eine der Nationen in Europa gewesen, an denen sich viele andere orientiert haben, also Lokomotive der Wirtschaft und diese ganzen Schlagwörter. Und man kann natürlich, wenn man die Deutschen am Ring durch die Manege zieht, wie man es eben unter Corona auch geschafft hat, ganz viel nach außen hin global kommunizieren, dass bestimmte Wege nötig und richtig sind, wie zum Beispiel in der Klimadebatte, wie bei Corona oder wie jetzt, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Da steht Deutschland immer ganz vorne, also Deutschland ist immer in der ersten Reihe, genau diese Meme zu bedienen, die sich gewisse Thinktanks ausgedacht haben.
Ich glaube auch, dass, also ich stimme dir völlig überein, diese Infantilisierung der Massen spielt eine ganz große Rolle und die Kollektivtraumata, die mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen, neben noch der politischen Indoktrination und der Amerikanisierung und 68er-Zeit und was da so alles mit reingewirkt hat, auch. Auch durch, jetzt im Sonderfall Deutschlands, durch die Holocaust-Schuld und das, was daraus abgeleitet wird, nämlich ein ganzes Bündel an Narrativen, angefangen von Hitler als praktisch der bösesten Person der Menschheitsgeschichte, über den Holocaust, das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte, über die Deutschen als Tätervolk, die dieses Verbrechen begangen haben und gleichzeitig irgendwie aber auch die Verführten waren, wird praktisch hier eine Identität geschaffen, bei der man, wenn man schon nicht das Schlechteste auf der Welt ist, so doch zumindest Teil hatte an dem Schlechtesten, was je auf der Welt geschehen ist. Und daraus leitet sich aus meiner Sicht wie so ein Spiegelbild oder wie so eine Umkehr dieser Fanatismus ab, dann wiederum die Welt retten zu müssen, die beste Tat zu vollbringen. Wir ausgerechnet hier stoppen den Klimawandel und damit die Zerstörung der Welt. Wir retten alle Flüchtlinge und beenden damit das Elend der Welt. Wir liefern ganz viele Waffen in die Ukraine und stoppen Putin, den neuen Hitler. Und insofern ist hier auch irgendwie in unserer Gesellschaft ein bewusst geschaffenes, moralisierendes Spannungsfeld erzeugt worden in der Extreme, was auch das Denken der Massen aus meiner Sicht stark verzerrt. Es ist ja eine Realitätsferne, wenn man all diesen Narrativen folgt und den Bedürfnissen, die daraus entstehen, dann auch unbedingt gut sein zu müssen. Hier sehe ich auch eine der Wurzeln des deutschen Gutmenschentums, das ja auch ein ganz spezielles Phänomen ist, der Moralität, wo man ein sittliches Betragen aus der Verneinung eigener Interessen irgendwie herleitet. Also spielen viele Faktoren damit rein zu dieser ganz besonderen deutschen Gemengelage. Aber wenn wir in andere westliche Nationen schauen, sieht es ja trotz allem auch ähnlich aus. Auch da gibt es natürlich Kollektivtraumata anderer Natur und von oben gesteuerte Bewegungen. Ja, also vieles ist ja auch, was wir jetzt als Hypermoral empfinden, letzten Endes aus dem Moralkatalog des Marxismus und aller seiner Tochterideologien abgeleitet. Ja, das darf an dieser Stelle irgendwie nicht unerwähnt lassen. Ja, vor allem aus der 68er-Zeit hat sich ja gerade die antideutsche Ideologie in all ihren Facetten und das Negieren all unserer traditionellen Werte in unserer Gesellschaft ja fast wie eine echte Pandemie des Geistes ausgebreitet. Würde ich jetzt schon sagen, ich muss mich etwas bremsen, dass ich hier nicht zur Wutrede komme, aber ja, wir sehen heute die Ergebnisse langjähriger Entwicklungen, die in vielerlei Hinsicht schief liefen.
Ja, aber Charles, ich würde mal den Begriff von Marx, oder das Stichwort Marxismus aufnehmen. Ja, Marx hat ja sinngemäß gesagt, und da gebe ich ihm nach wie vor recht, die herrschenden Ideen oder die vorherrschenden Ideen sind ja immer die Ideen der herrschenden Klasse. Ja, als unserem großen deutschen Philosoph des 19. Jahrhunderts, und ich hau mal noch den anderen großen Philosoph des 19. Jahrhunderts dazu oder mit ins Boot. Friedrich Nietzsche hat ja zum Thema Moral, hat er ja von Herren- und von Sklavenmoral gesprochen. Und Charles, du hattest es ja schon angesprochen. Wir haben ja oder hatten bis vor kurzem, wie man es sehen möchte, ein christliches Weltbild, ich würde eher sagen, ein christlich-jüdisches Weltbild. Und das hat ja Nietzsche sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt oder besser gesagt ungeschminkt analysiert. Und was eben diese Sklaven- und Herrenmoral sozusagen angeht. Und ich frage euch beide jetzt mal, Raimund und Charles, brauchen wir heute vielleicht einen neuen Friedrich Nietzsche, um aus dem Moralgefängnis, wie Michael Andrik es genannt hat, beziehungsweise auch der Tyrannei der Wehleidigen, wie Norbert Beuth es genannt hat, auszusteigen. Seht ihr irgendwo Hoffnung, dass wir vielleicht aus dieser Geschichte irgendwie rauskommen?
Bei Nietzsche machst du natürlich ein großes Fass auf. Ich habe ja ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu Nietzsche. Als Jugendlicher war so der erste Philosoph, den ich gelesen habe, und war einige Jahre ganz glühender Nietzscheaner. Mittlerweile würde ich mich da doch von ihm weitestgehend distanzieren wollen. Nietzsche war natürlich vor allem auch ein Kind seiner Zeit, des ausgehenden 19. Jahrhunderts, jemand, der auch gewisse Tendenzen der Kultur, da hat er, glaube ich, ein großes Talent, den Zeitgeist zu erspüren, beschreiben konnte. Er war aber auch letzten Endes ein Krankheitsfall und ein Wahnsinniger. Auch das darf man bei allem Nietzscheanismus nicht vergessen. Ich würde ihn nicht überbewerten. Also mittlerweile rücke ich davon ein bisschen ab, aus ihm den ganz großen Philosophen zu machen. Also ich wünsche mir keinen zweiten Nietzsche, sehe auch keine Notwendigkeit dafür. Er sprach ja auch von der Umwerbung aller Werte. Insofern hat er etwas beschrieben, was dann auch passiert ist. Was ich glaube, ist, wir brauchen mehr Mündigkeit. Und da bin ich wieder bei dem, was Raimund eigentlich angesprochen hat. Um die zu erzielen, müssen Menschen nachreifen. Das heißt, eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass die Massen oder Teile der Bevölkerung die Möglichkeit haben, im psychotherapeutischen Sinne in die Heilung zu kommen, eine Mündigkeit zu erlangen. Ich würde auch noch so weit gehen, eine Spiritualität zu fordern. Aber das soll auch jedem im Sinne der Freiheit selbst überlassen. Ich will kein Weltbild irgendwie überstülpen. Das wäre meine Empfehlung. Und wenn das gegeben ist, die Menschen seelisch nachreifen, heilen, mündig werden, und das ist ja auch eine der Grundforderungen ja eigentlich der Aufklärung mal gewesen, dann wird das sich indirekt auch auf Politik und öffentliche Meinung auswirken.
Ja. Raimund, therapeutische Heilung statt Nietzsche lesen?
Ja, ich bin ja nicht mehr als wirklich als Therapeut unterwegs. Ich habe ja in meinem letzten Buch, Die Heldenreise des Bürgers, auch so ein paar Ansätze dargelegt, weil ich glaube, ist genau das, was Charles gesagt hat, ist absolut richtig. Ich glaube, deswegen bin ich ja auch nicht wirklich politisch unterwegs im Sinne von die und die Partei und wenn man es so macht, dann wird das jetzt hier alles anders und so. Sondern das sieht Charles, glaube ich, ganz ähnlich, dass es mit der Persönlichkeitsentwicklung steht und fällt, dass es nur ein Resonanzraum ist. Also die
Ja.
Persönlichkeitsentwicklung der Gesellschaft resoniert mit den Tüdelchen Machthabern. Und wenn man da nicht sehr erwachsen ist, und im Grunde genommen ist es eine gegenseitige Projektion, ja, also wenn die Anteile der Selbstbemächtigung beim Individuum fehlen, dann wird man eben, gibt es eben andere Leute, die einem das abnehmen und ansagen und sagen, so und so machst du das jetzt, ja. Und deswegen geht es ja auch um diese Infantilität und diese Selbstbeälterung. Und diese nachträgliche Selbstbeälterung, die kann man, wie Charles sagt, sehr gut in therapeutischen Prozessen machen. Man kann die aber auch, und das sind so die Skills, die ich in meinem letzten Buch empfohlen habe, über Selbsterfahrungen machen im kreativen Bereich. Ich halte Kunst und Kreativität für einen Königsweg, um sich zu erkennen und auch erwachsen nachzureifen. Weil wenn ich an einem Werkstück arbeite, authentisch und da keine Bypässe benutze über Intellektualisierung oder Drogen oder verschiedene andere Bypässe, die man nehmen kann, sondern wenn ich wahrhaftig und ehrlich an einem Werkstück arbeite, dann bin ich unweigerlich mit inneren Stimmen konfrontiert, die mich maßregeln, die das schlecht finden. Ich habe mit meinem inneren Zensor zu tun. Ich bin wieder im Außen beim Publikum, der das vielleicht beim Betrachter. Ich bin bei meinem eigenen Unvermögen und diese innere Familie, die dann plappert, während ich kreativ arbeite, ist im Grunde genommen ein therapeutischer Prozess, der mich an einen hoffentlich irgendwann dann an einen Punkt kommt, den ich eben Kapitulation oder Flow nenne, wo man diese ganzen Prozesse wie bei so einer Schallmauer durchbricht. Und das ist wesensverändernd. Das heißt also, da kann man nachreifen. Man soll nicht aus jedem ein Künstler werden, das ist auch klar. Mein Weg war das tatsächlich. Aber es geht generell um Kreativität und es geht um das Machen. Es geht auch weniger um das Denken als um das Machen. Und dabei dann diese Erfahrung zu machen. Aber ich würde das jetzt also nicht abwägen oder würde Therapie jetzt nicht schlecht reden. Nur es ist auch auf der praktischen Ebene unheimlich schwer, einen adäquaten Therapeuten zu finden, den zu bezahlen, diesen Prozess einzutreten und so weiter. Das ist alles mit unglaublichen Widerständen ausgestattet.
Also
Aber vielleicht
ich.
noch mal zu der generellen Frage. Ich glaube, Charles hat das auch angedeutet. Natürlich ist es so, dass wir hier einen Religionsersatz haben. Deswegen schätze ich, also in unseren Moralen und in dem Umgang mit bestimmten Memen, allen voran natürlich das Mem, wie man gesundet, nämlich dass man sich das unerwachsen abnehmen lässt, indem man sich impfen lässt, also quasi den technokratischen Weg wählt, in der Passivität, hau mir die Spritze rein und ich bin wieder gesund. Spritze gegen Krebs, Spritze gegen Virus und so hat das Individuum sozusagen selbst nichts mehr zu tun, da zeigt sich das. Aber natürlich in dem anderen großen Meme der Klimakrise genauso. Das heißt, es geht um eine neue Form von religiösem Ablasshandel. Und deswegen bin ich auch so begeistert von Gunnars Buch. Ich habe ja einen kleinen Nachruf über Gunnar Kaiser geschrieben. Und ich halte Gunnars letztes großes Werk, Der Kult, für ein Schlüsselwerk, um auch zu verstehen, dass bestimmte Dinge in der Klima- oder in der Pandemiepolitik absolut religiösen Charakter haben, kultischen Charakter haben und im Grunde genommen eine neue Religion kreiert haben. Und wenn man dieses religiöse Motiv, was sich wirklich mit Händen greifen lässt, in diesen beiden, besonders in diesen beiden weltbewegenden Narrativen, wenn man das nicht erkennt, dann wird man das auch nicht auflösen können. Und man muss sozusagen das Urbedürfnis der Menschen nach Schuldabtrag in Form von einem Ritual, dass man wirklich, also Eugen Drewermann würde sagen, der Mensch, ob er will oder nicht, setzt sich schuldhaft zum Sein ins Verhältnis, weil der Mensch einfach ein biologisches Wesen ist, das Ressourcen verbraucht, das Energie verbraucht, das anderen den Raum, die Wärme und die Nahrung wegnimmt und in seinem Sein tief genuin Schuld empfindet. Und diese Schuld muss ausgeglichen werden in einem Ritual im Sinne einer Erlaubnis, die der Seele erlaubt zu sein. Wo man sagt, du darfst hier sein, du darfst Ressourcen verbrauchen, du darfst es warm haben, du darfst dich ernähren. Das ist alles in Ordnung, das ist dir sozusagen gegeben. Und das fand früher tatsächlich in den Kirchen statt. Zum Beispiel in Ritualen wie der Eucharistiefeier oder verschiedenen anderen Dingen, wo dem Mensch rituell erlaubt wurde, zu sein. Und das ist in der säkularen Gesellschaft nicht mehr der Fall. Die säkulare Gesellschaft setzt sich tiefenpsychologisch immer noch schuldhaft ins Verhältnis zum Sein, hat aber keine Rituale mehr gefunden, diese Erlaubnis nachträglich abzuleiten. Und man kann fast keine bessere Geschichte erfinden wie den menschengemachten Klimawandel,
Weil er
um
so generisch ist, weil er immer einsetzbar ist, weil er so abstrakt ist. Ja.
genau. Und natürlich das, was daraus entstanden ist, sind die mit Händen zu greifenden Schuldnarrative. Wir haben das zwar auch bei Ablassnarrative. Wir haben das natürlich auch bei Corona gesehen, das heißt, diese kultischen Handlungen, die auch Gunnar beschrieben hat, das ständige Desinfizieren, Und sozusagen die Selbstbemächtigung in der kultischen Handlung, Masken tragen, desinfizieren, Abstand halten, zu Hause bleiben, der Held zu Hause sein und so weiter, waren im Grunde genommen ja kultische Handlungen, die vollkommen irrational waren, die auch heute und damals eigentlich auch schon alle Fachleute sagen, es funktioniert nicht wirklich. Aber es war kultisch ungeheuer stabilisierend. Das Gleiche haben wir jetzt in der Klimakrise auch.
Das war doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Oder gibt es noch Ergänzungen, Charles, Aaron?
Also es gäbe an einigen Stellen einiges zu ergänzen. Mich hat das auf jeden Fall sehr inspiriert, was du gesagt hast über dein Kunstverständnis. Ich musste dann an den alchemistischen Begriff des Opus Magnum denken, also das große Werk der Alchemisten, wo es eigentlich auch geht, im Äußeren etwas zu tun oder zu kreieren, was mit dem Inneren korrespondiert und darüber letztlich eine materielle und geistige Arbeit zugleich schaffen. Und jetzt kann nicht jeder Psychotherapie machen, auch nicht jeder Künstler werden, aber jeder Mensch kann ja sein Leben so gut er kann selbst in die Hand nehmen. Also auch ein Unternehmertum oder eine Rolle in einer Familie kann ja durchaus auch diesen Charakter annehmen. Man kann ja auch sich selbst und sein Leben ein wenig als Kunstwerk begreifen.
Ganz genau. So ist es.
Ja, leider haben wir heute einen traurigen Umstand, dass wir relativ früh aufhören müssen. Man merkt, dass die Diskussion oder Gesprächsrunde auch erst so richtig Fahrt aufnahm, aber haben heute leider auch aus Zeitgründen nur die, was haben wir jetzt gemacht? 40, 45 Minuten leider voll bekommen. Charles, unter anderem bei dir ruft der nächste Termin. Trotzdem vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ein Thema, zu dem man mehrere Sendungen machen könnte, auch mit unterschiedlichen Gewichtungen und Aspekten. Wir haben leider nur an der Oberfläche gekratzt, aber vielleicht könnten wir das ja bei Zeiten im fortschreitenden Jahr einfach mal fortsetzen und dann sozusagen den Teil 2 dazu machen. Denn ich fand es jetzt aus Zuschauersicht wirklich schade, dass es aufhören muss. Hätte auch noch ein paar. Wir waren auch gerade schon bei der Technokratie. Ich hätte sogar mit dem ganzen Thema
Also
Transhumanismus
ich
und
stehe zur
künstliche
Fortsetzung
Intelligenz.
zur Verfügung.
Okay,
Wir
sollte
können da
mal.
gerne weitermachen.
Klare Ansage. Ja. Ich
Okay.
hoffe, die Zuschauer konnten was mitnehmen und vielen Dank, lieber Raimund Unger, lieber Charles Fleischhauer. Und ja, Aaron, von dir noch was?
Nein, ich bedanke mich für die erkenntnisreiche Runde trotzdem. Kurz, aber, nee, wie heißt es? Kurz und schmerzlos?
Und so prägnant, wie wir das
Genau.
machen.
Kann ja auch nicht
Ja.
jeder. Ja,
Genau.
hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch von meiner Ja.
Seite.
Alles klar.
Okay.
Wir sehen uns im Mai, liebe Zuhörer. Bis dahin.
Tschüss, Manova-Publikum. Bis bald. Wiedersehen.